Ja, moin, servus und hallo allerseits. Na, Fry, wie geht's dir?
Bestens, und selbst?
Ja, mir geht's auch gut. Ich fand ja wirklich, dass wir eine feine erste Folge produziert haben. Hast du dir selber die mal angehört? Bist du so ein Typ eigentlich?
Ja, ich höre mir das eigentlich immer an.
Findest du schon ein bisschen geil, so dich zu hören,
sagst
du?
Nee, das eigentlich nicht. Eigentlich fällt mir nur die ganzen Äms und Ös und auf und die ganzen langen Denkpausen, die
voll schlimm, wenn man anfängt, darauf zu achten, ne?
Ja, und dann ist das sozusagen wie so ein Lerneffekt für mich, dass ich selber beim nächsten Mal gucke, dass ich das vielleicht nicht so mache. Mhm. Aber irgendwie, also eine ganz, ganz langsame Besserung stellt sich da bei mir an.
Viele wissen das ja gar nicht, dass das echt anstrengend ist und echt Übung braucht, ne? Ich habe bei meinem Tagebuch auch versucht, diese Äs irgendwie in den Griff zu kriegen. Das klappt mal besser, mal schlechter. Und manchmal klappt es auch eine ganze Folge lang richtig, richtig gut. Und dann denke ich wieder so, ey, Alter, konzentrier dich mal ein bisschen, ne? Was ist denn da los? Pause, dies, das. Ich finde eigentlich auch Pausen besser als muss ich sagen. Deswegen, also Hut ab vor allen Podcastern, die das echt wahnsinnig geil hinkriegen. Wir sind, denke ich, auf einem guten Weg mit einigen Umwegen hier und da. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Wir haben ja nicht viel Feedback bekommen, aber ein bisschen. Und das war sehr, sehr positiv. Das hat uns schon sehr gefreut.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe auch, ich konnte dem einen da ein bisschen weiterhelfen. Wir gucken wir mal, ne?
Ja.
Wie es da so sich entwickelt.
Ja, falls ihr Fragen zu Hauptsache Ballard, zu unserer Whisky Time XXL habt, dann schreibt ihr einfach in die Kommentare rein. Wir gucken uns das immer regelmäßig an. Sehr, sehr fein. Ja. Frey, wir wollen nicht so viel Zeit vertrödeln hier. Was ist unser Thema heute?
Also unser Thema heute ist Lieblingswhisky. Oder Lieblingswhisky.
Genau.
Whiskys, der aktuelle, sag ich mal.
Der extra Whisky, ne? Nicht Plural. Sondern
nee, genau. Also heute geht es ja quasi nur so um den Lieblingswhisky. Aber ich habe zum Beispiel welche, die sind, sag mal, auf Platz 1 und 3 Millimeter drunter kommt quasi schon Platz 2. Und da muss man ein bisschen ausdetektieren.
3 Millimeter drunter.
Muss ich da im Plural
wissen. Immer bist du keiner von diesen Leuten, die Müh sagen. Das finde ich ja schlimm, ist das ja.
Ein Müh darunter, kann ich auch sagen, wenn dir das lieber ist.
Nee, viel schlimm. Mit dem Müh. Wie groß ist eigentlich ein Müh oder wie lang?
Das weiß ich nicht.
Ah ja. Aber das ist nicht so im Atombereich, ne? Das dachte ich früher immer.
Nee, das glaube ich schon ein bisschen größer.
Ja.
Ist, halt im, sagen wir mal, im Normalsprech halt eher so eine Einheit, die sehr, oder eine Wertangabe, die sehr klein ist, oder ein sehr kleine,
ja, okay.
Sehr klein,
verstehe.
Sehr klein ist. Genau, man könnte auch sagen, so wie andere Leute sagen, ja, das ist jetzt hier im Promillebereich.
Ja. Also, heute Thema Lieblingswhisky, sag mal, Fry, wie wählt man denn sein Lieblingswhisky aus? Das war so mein größtes Problem. Ich habe jetzt natürlich einen, aber nach welchen Kriterien hast du das entschieden?
Also, wenn ich jetzt unfair wäre, würde ich sagen, ich habe dieselbe, Frage an dich.
Wovon hast du am meisten gesoffen?
Nee, weil die habe ich nämlich auch aufnotiert. Und zwar, das ist, finde ich, nicht ganz einfach zu beantworten. Also, entweder sagt man, mein Lieblingswhisky ist der Whisky aus meiner Sammlung, die ich habe, ja, der eigentlich, den ich immer da habe, der immer geht. Ja, egal, was für Besuch man kriegt, der wird quasi immer aufgetischt.
So ein Wald- und Wiesen-Whisky.
Genau, so. Man könnte allerdings auch sagen, das ist zum Beispiel der, also vielleicht der erste Whisky aus einer Kategorie, der mich richtig weggeflext hat. Das wollte ich immer mal im Podcast sagen. So,
okay, verstehe.
Ne, sowas halt.
Weggeflext im Sinne von schmeckt einfach geil oder ist einfach krass? Oder?
Schmeckt einfach geil und ist wirklich, hat nochmal so eine,
wie soll ich würde ich gern drin baden.
Ja, ist vielleicht ein bisschen teuer, ne? Aber okay. Aber ja, prinzipiell irgendwie sowas. So,
ja, verstehe.
Und oder man sagt, also man hat quasi verschiedene Kategorien am Whisky zu Hause, zum Beispiel sowas wie Bourbon, zum Beispiel sowas wie Scotch, zum Beispiel sowas wie Irish oder von den Japanern oder von den Indern oder so. Und man hat quasi aus jeder Kategorie nur einen da, aber eigentlich ist man total der Scotch-Fan und deswegen immer jetzt gerade diesen Scotch. Oder man ist total der Bourbon-Fan, deswegen immer jetzt gerade diesen Bourbon. Genau, deswegen war die Frage für mich nicht ganz einfach zu beantworten.
Weil ja, für mich auch nicht.
Fünf Dinger hier stehen und das ist dann vielleicht ein bisschen viel. Aber ich habe jetzt mal einen.
Geil wäre gewesen, wärst du jetzt hier angekommen und hättest dir ein Cuvée aus ein Blend aus 5 Whisky gemacht. Der schmeckt da voll kacke.
Ja.
unser baldiger Gast Nico, der übrigens zugesagt hat, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, der ist dabei, ohne ihn zu fragen, der hält sich jetzt gerade die Hände vor die Augen, da bin ich mir ganz sicher.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, deswegen habe ich halt. Jetzt bin ich voll. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ach ja, weil ich nicht mitgebracht habe.
Ja.
Genau, deswegen habe ich jetzt einen, weil ich ja ein Scotch bin, habe ich jetzt einen von der
Wie, du bist ein Scotch?
Ein Scotch-Fan.
Ach so.
Habe ich jetzt einen von der Insel Isla mitgebracht. Mhm. Der passt nicht richtig in die Kategorie, der geht immer, weil der sozusagen nicht so ein Wald- und Wiesending ist, aber ich kann ihn eigentlich immer trinken.
Vielleicht kannst du, das ist ja spannend, vielleicht kannst du was sagen zum Thema Scotch, weil Scotch ist doch im Prinzip so eine Art Pendant zu Single Malt, oder? Kann man das, jetzt trinkt er nämlich gerade, kann man das so sagen?
Ich sag nicht mal nicht, was ich trinke, sonst ist gleich Feierabend.
ein Füller trinkt
er. Nee, Scotch ist eigentlich nur Whisky, der aus Schottland kommt. Also ich muss jetzt ein bisschen in Erinnerung
poolen. Also gibt's auch Scotch Single Malt?
Ja, klar. Zum Beispiel, den ich mit habe, es ist ein Scotch Single Malt.
Ah ja. Ich wusste das natürlich, aber vielleicht kannst du es erklären.
Genau, ich kann das erklären. Ja, klar, wusstest du das. Der Vollprofi. Und zwar ist das...
Ja, sonst wird da ja nicht Scotch Single Malt draufstehen. Das ergibt ja keinen Sinn.
Genau.
Ja. Oder Hälfte-Hälfte in der Flasche könnte auch sein.
Könnte auch sein, ne? und das
Nico
eine ist...
Nico fängt jetzt an zu heulen gerade. mit denen soll ich reden?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. war das wohl, glaube ich, mal so, dass die Iren eigentlich angefangen haben, Whisky zu machen, dann haben die Schotten relativ schnell nachgezogen. Mhm. Aber die, und schottischer Whisky ist einfach verbreiteter gewesen, so über die Zeit, ne? Mhm. Und jetzt war es auf jeden Fall so, dass das Geheimnis, wie man Whisky brennt, jetzt kein Geheimnis ist, sondern das weiß natürlich jeder, aber die Schotten wollten so ein bisschen ihren Status so ein bisschen behalten, würde ich mal sagen. Und deswegen mussten sie halt irgendwas erfinden, ja, neudeutsch ein Marketingbegriff, der quasi ihren Whisky als besonders hervorstellt, was das jetzt auch immer ist, diese Besonderheit ist. Und
wie kommt das denn überhaupt, dass das Schottland so das Weltland ist für Whisky? Zumindest dem Hörensagen nach. Wahrscheinlich kann man das inzwischen gar nicht mehr so sagen, weil es so viele Distillerien gibt auf der ganzen Welt.
Ich glaube, dass die, da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Und zwar ist das so, dass der, also nehmen wir mal 150 Jahre zurück, ja, so in der Größenordnung. Mhm. Da haben die Leute halt immer noch viel Whisky Eigenbedarf gemacht. Und immer so in kleinen Chargen, da gab es so Spirituosenkonzerne noch nicht. Und das war quasi eher so ein lokales Ding. Ja, da hat man halt Scotch getrunken. Und im Rest der Welt hast du halt irgendwie Sherry oder Portwein oder so ein Krams getrunken. Mhm. Und irgendwann war es halt so, dass die, um das sozusagen bekannter zu machen, musste man halt auch irgendwie eine Art von Konsistenz irgendwie herstellen. Im Sinne von, der Whisky von A schmeckt immer gleich. Oder schmeckt immer analog dazu. Ja, ja. Deswegen musste man sich mehr mit diesem ganzen Whisky und wie das da zusammen ist, beschäftigen. Und was so ein bisschen die, wo man quasi angefangen hat, das war so ein bisschen die Anfänge von den Blends. Weil damit konntest du quasi einen gleichbleibenden Geschmack herstellen und halt auch einen Geschmack, den jeder mag. Weil wenn du so Isla-Whisky trinkst, dann ist es ja dieser torfige, rauchige Geschmack ist ja nicht unbedingt jedermanns Sache, aber durch diese Blends kannst du quasi ein, sagen wir mal, Massenprodukt herstellen. Und da waren, glaube ich, Ballantines und Johnny Walker, glaube ich, die ersten, die damit angefangen haben, quasi Blends zu erzeugen und Whisky für die breite Masse herzustellen.
Ja, 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 ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass aus diesem Grund schottischer Whisky, also ist ja heute immer noch so, ja, Single Malt ist quasi verknüpft mit Scotch, so, auch wenn es woanders Single Malt gibt, weil das ist ja sozusagen kein lokales Ding. Aber im Prinzip hat das, glaube ich, so ein bisschen den Schotten die Tür auf den Weltmarkt eröffnet. Würde ich das jetzt mal so sagen. Wahrscheinlich wird jetzt andere sagen, nein, das war noch alles ganz anders und so. Der darf das gerne mal sagen. Aber so würde ich mir das jetzt mal erklären.
Okay, ich denke, Geschichte des Whiskys gehen wir an anderer Stelle noch mal genauer drauf ein. Jetzt geht es ja vor allem um Scotch, denn du hast ja einen mit. Aber noch mal zur Frage. Scotch, sagst du, heißt einfach nur erstmal schottischer Whisky. Meinst du, du würdest einen Scotch mit verbundenen Augen erkennen?
Ich glaube, ich würde einen Scotch aus einer bestimmten Richtung aus Schottland mit verbundenen Augen erkennen.
Oha.
Zum Beispiel würde ich, glaube ich, Isla Whisky erkennen. Die sind sehr bekannt, dass sie sehr rauchig und sehr torfig sind. Mhm. Und ich glaube, das könnte ich schon rausschmecken. Jetzt ist es natürlich so.
Das schreit nach einer Competition, liebe Leute. Aber dazu zu späterer Stelle.
Dazu später mehr. Und also jetzt ist es halt vielleicht ein bisschen vermessen zu sagen, weil jetzt kann es natürlich sein, dass jemand auf der anderen Seite von diesem Planeten auch sehr rauchigen Whisky herstellt. Und das quasi vergleicht mit einem, was weiß ich, sag mal, Laphroaig Triple Wood oder sowas, der jetzt nicht so rauchig ist in Relation zu dem, was Laphroaig sonst noch so zu bieten hat.
Hm.
Aber das glaube ich schon. Ich lehne mich immer aus dem Fenster, aber ich hoffe mal, das würde gehen. Wahrscheinlich werde ich da, wenn ich da in so einer echten Competition bin, total verkacken. Aber das könnte ich mir schon vorstellen.
Mhm.
Alles andere, boah, ob der aus Deutschland oder aus Indien oder aus Japan kommt. Also wenn ich den vorher schon mal probiert habe oder so ein bisschen schon mal was von der Destillerie probiert habe, dann könnte ich das irgendwie machen. Vielleicht, ja, ganz, ganz vielleicht. Aber so im Prinzip weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, ob das eine... Ist das eine hohe Kunstfertigkeit, wenn ich Whisky, also dem Whisky anschmecken kann, woher er kommt? Ist das, also, bin ich denn super der Pro, wenn das geht? Oder wenn ich das kann?
Als Distiller? Oder was?
Nö, generell.
Oder als Konsument?
Also als Konsument, genau. Also bin ich jetzt, machen wir so einen Blind-Test.
Nein, mir geht eigentlich mehr darum, ob da, weil wir über Scotch reden, ob Scotch, was, ganz spezielle Note hat oder so. Oder ob es wirklich nur um Geografie geht. Weißt du, was ich meine?
Ja, okay. Also da würde ich sagen, es geht eher um Geografie. Natürlich hat jede Destillerie so eine Destillersnote, sage ich mal.
Ja.
Die natürlich bei den einzelnen Whiskys mehr oder weniger ausgeprägt ist. Aber vom Prinzip her könnte man dann vielleicht sagen, okay, ich schmecke da diesen Destillerie-Charakter raus.
Mhm.
Und den kenne ich halt von Destillerie X. Und deswegen weiß ich oder vermute ich, dass der daherkommt.
Ja, okay.
Mhm. Aber so im Prinzip weiß ich nicht, finde ich, also tue ich nicht ein bisschen schwierig mit.
Mhm.
Vor allem, wenn es so Richtung Blends geht oder so, wo dieser Destillerie-Charakter so ein bisschen, sagen wir mal, ausgehöhlt wird.
Magst du denn jetzt die Hose mal runterlassen und erzählen, welchen du heute mitgebracht hast, welchen Scotch?
Ja.
Uiuiui, den habe ich eben schon gesehen. Deswegen bin ich jetzt so.
Du musst jetzt überrascht tun.
Mittel überrascht so. Wow, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet.
Krass, Alter.
Aber ich freue mich einfach, denn du, der liebe Fry hat einen Laphroaig 10 mit. Und den liebe ich wirklich sehr, sehr, sehr. Und ich habe mir schon bestätigen lassen von höherer Stelle, dass der wirklich für einen in Anführungsstrichen mittelgünstigen Whisky, sprich auf jeden Fall unter 50 Euro, ein wirklich sehr, sehr guter und rauchiger ist, auch wenn er entgegen meiner Aussage für rauchige Whiskys gar nicht so rauchig ist. Ich finde ihn krass. Aber ich liebe den auf jeden Fall und ich habe auch einen anderen Podcast mal gehört von jemandem, der wirklich Ahnung hat und der hat sich sehr lange ausgelassen über einen Laphroaig 10 und der hat auf jeden Fall, was hängen geblieben ist, der hat eine krasse Qualität, zumindest vorne.
Genau, also ich habe dich mal ein bisschen schlau gelesen und also für den Scotch, der sagt, ich habe eine relativ große Auflage, ist, ja, sagen Leute, der ist auf jeden Fall der rauchigste und der ist schon recht hart rauchig. Aber natürlich kann es immer noch sein, dass es auf der anderen Seite irgendwie, irgendwie einen gibt, der noch viel, viel rauchiger ist.
Ja, Zitat, Nico ist ein guter Raucheinsteiger.
Genau, aber so, ja, in der Massenauflage, sage ich mal, ist der schon relativ rauchig. Und den zum Beispiel, den kann ich immer trinken. Also das ist wirklich, okay, ach, vielleicht nehme ich morgens um 10, ach, ne, das war ich
aber das früh, ist, aber. Ist das denn einer, den bietest du so Leuten immer an, die auch gar nicht so Whisky erfahren sind? Den finde ich dann schon heftig.
Nein, das nicht.
Ja.
Genau, das nicht. Ja. Also ich kann, ich habe noch nie so mit Leuten getrunken, die noch nicht so richtig Whisky erfahren sind. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar im Getränk.
Jetzt wisst ihr auch, in welcher Bubble sich Fry so rumtreibt.
Der Hardcore-Ike-Bubble.
Das sind alles Halunken.
Genau. In der Hauptbahnhof-Bubble trage ich mich immer rum.
Ja, das wäre krass, wenn da jemand wirklich in der Ecke liegt, ne, und hat einen Laphroaig 10 in der Hand. Das hätte zumindest Stil an der
schön
Stelle.
Schön aus der Flasche.
Ja.
Und zwar, also ich habe zwar schon Leute im Bekanntenkreis.
Sorry, hast du vielleicht 2 Euro? Hä, wofür? Willst du Alkohol von kaufen? Nee, den habe ich, aber ich brauche einen Tumbler.
Nice. Und zwar kenne ich halt also schon ein paar Leute, die dem rauchigen Whisky nicht so angetan sind. Da lässt mir den natürlich weg. Aber im Prinzip würde ich jedem, der sagt, willst du mal richtig rauchigen Whisky holen? Ja, würde ich den auf jeden Fall anbieten. Klar, warum nicht? Das ist jetzt nicht exklusiv.
Ja, verstehe. Wo liegt der preislich? Ich habe mir, glaube ich, erst gekauft.
Ich glaube, irgendwas so zwischen
Ja.
Irgendwas zwischen 30 und 50, ich glaube so ja, ja. 35.
Kommt darauf an. So. Also im Angebot kostet er unter 40 und das ist ziemlich nice für einen LaFroig 10. Also die kriegt man manchmal wirklich für Anfang 30, aber das ist ein super Angebot. Und hier verweise ich mal auf den bösen Jeff Bezos-Verein, der manchmal leider richtig gute Whisky hat. Oh, erinnere mich mal dran an Amazon Whisky.
Jeff Bezos. Ach so, ach der.
Ja, erinnere mich mal gleich okay, dran. Ja. Die haben ja manchmal so Spar-Whisky-Woche und so.
Ja.
Gib mir das Stichwort mal, wenn ich meinen gleich vorstelle. Ja?
Okay, gut.
Okay.
Stellst du den schon vor?
Ne, wollen wir deinen erstmal zu Ende besprechen?
Okay, ja, können wir machen. Also, ich würde.
Und wollen wir ihn dabei trinken?
Das ist jetzt ein bisschen die Frage, weil
ja.
Normalerweise ist das so, dass wenn man so ein Tasting macht, trägt man die Rauchigen immer erst zum Schluss.
Ach so.
Weil der Rauch alles
überdeckt. Du weißt ja gar nicht, welchen
überdeckt. Ich habe.
Ich
sehe aber den du hast.
Ach,
und ich weiß auf jeden Fall, dass deiner nicht rauchiger ist als der, den
vielleicht,
ich
vielleicht
habe.
Vielleicht ist es eine Finte. Vielleicht habe ich den unterm Tisch, den.
Nee.
Okay.
Nee. Das steht hier genau bei deinem Laptop.
Stimmt auch.
Und deswegen würde ich vorschlagen, man trinkt ihn als zweites. Mhm. Wenn du sagst, ist mir egal, ja. Können wir
okay,
den noch ganz
dann, also wie du möchtest. Dann erzähl ein bisschen über den LaFroig 10 und ich gieße schon mal meinen ein. Ja,
ja, finde ich super. Also, wo haben wir denn hier alle stehen? Genau, also dieser Destillerie-Charakter, von dem ich vorhin gesprochen habe, von LaFroig, vielen Dank, der ist sehr. Ich traue diesen Wabbelgläsern immer nicht so richtig. Ne? Haue jetzt hier so Gläser, die sind unten so rund, haben nicht so eine richtige Auflagefläche. Aber das Glas ist quasi unten dicker, deswegen zieht die Gravitation das so unten, es bleibt stehen. Aber irgendwie wabbelt das ganz schön hier rum.
Ja, die wabbeln auch, wenn man dagegen kommt. Ne, ja. Die sollen halt unterstützend sein, wenn man den ein bisschen shakert,
ja,
wenn man den ein bisschen tumblert.
Ah, okay. Und dieser Destilleriecharakter zum Beispiel ist sehr torfig, salzig, ölig. Auch medizinisch, was ich halt mega geil finde irgendwie. Also ich hänge nicht so gerne in Krankenhäusern ab, weil ich immer das Gefühl, man wird da sofort krank, wenn man irgendwie jemanden besucht oder so. Aber diesen medizinischen Charakter von LaFroig würde ich, glaube ich, schon sagen, könnte ich rausschmecken.
Mhm.
Wenn wir nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückkommen. Jetzt ist natürlich auch noch so ein bisschen die Frage, was ist jetzt eigentlich rauchig oder wie kommt der da eigentlich rein und was macht der da drin eigentlich?
Also für mich ist rauchig, wenn der so schmeckt, als hätte man den einfach wirklich einen ganzen Abend lang auf den Grill gestellt. Und zwar auf den Grill mit Holz.
Und passiert das denn so? Dass man die Flasche einfach auf so einen Holzkohle.
Ach, woher
steht?
Das kommt? Genau. Nee, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das kannst du mir mal erzählen.
Ich kann dir das mal erzählen, also. Jetzt wird zu dir Einspieler von der Sendung mit der Maus. Unser Thema heute.
Ciao.
Also, genau, im Prinzip ist es nämlich so, dass dieser, also im übertragenen Sinne könnte man sagen, das ist also dieser Islay-Whisky, das ist von der Insel Islay. Ich habe mein Bier schon fast leer, man merkt es. Von der Insel Islay, die zwischen Schottland und Irland liegt, die sind sehr reich an Torf. Aber reich an wenig anderen Dingen. Das heißt, da gibt es zum Beispiel wenig Holz. Und wenn man sich jetzt diesen Herstellungsprozess von Whisky anguckt, dann wird der irgendwie Gerste, also bei Single Malt ist das auf jeden Fall so, man kann auch ein anderes Getreide nehmen, aber bei Single Malt ist das so, dass halt Gerste irgendwie zum Keim gebracht wird, dann wird es irgendwie wieder getrocknet und dann wird daraus so ein Bio und Hopfen gemacht und so weiter. Und weil die halt nichts hatten zum Trocknen, weil da ist halt auch nicht besonders warm, mussten sie halt diesen Keimprozess bei dieser Gerste irgendwie stoppen. Und dazu wurde früher mehr, heute weniger, einfach Torf benutzt. Und das halt als sehr diesen rauchigen Charakter. Und der zieht halt durch, irgendwie unten Feuer, wie auf so einem Grill quasi, einem überdimensionalen Grill, könnte man vielleicht sagen. Und da ist es auf jeden Fall so, dass dieser Rauch halt in diese Gerste einzieht, sich da drinne bindet oder halt irgendwie drin bleibt und halt ein Teil von diesem Rauch auch diesen Destillationsprozess überlebt. Und somit kommt quasi der Rauch in diesen Whisky hinein.
Mhm.
Und zwar, genau, ist das so ein bisschen Parts per Million wird das gemessen, also wie viel Rauchanteile, das sind so Phenole, sind quasi in einem Sack mit einer Million andere Ingredients, oder wie das heißt, Ingredienzien, die da drin sind. Und das ist auf jeden Fall, worauf wollte ich hinaus?
Wie das Raucharoma reinkommt.
Genau, in Parts per Million gemessen. Und bei LaFroig ist das so, dass die irgendwas so zwischen 40, 45 und 50 haben. Und das ist schon relativ rauchig. Okay, einfach, dass man so mal so eine Idee hat. Jetzt ist das natürlich keine
Das ist ja interessant, dass es wirklich über Rauch da reinkommt, ne?
Genau, so. Das wird da so reingezogen und fertig. Und deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass du, wenn du den, also einen älteren rauchig, also wenn dein Ursprungsdestillat sehr rauchig ist, weil es über Torf getrocknet wird zum Beispiel, und du es dann aber, was ich, 25, 30 Jahre im Fass lässt, kann es halt sein, dass dieser Rauchcharakter auch relativ also weniger wird. Er wird wahrscheinlich ganz verebben, aber im Prinzip wird er auf jeden Fall weniger. Und das ist auf jeden Fall bei dem Laphroaig 10, der, ne, ist halt 10 Jahre, deswegen steht 10 drauf, habe ich auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass da irgendwas weniger wird. Also wenn das wird natürlich über die Zeit weniger, dann würde ich gerne mal probieren.
Aber ja nicht in der Flasche, sondern wir reden jetzt vom Reifungsprozess.
Genau, in der Flasche, da reift halt nichts mehr. Also da hast du vielleicht noch, wenn du wenig in deiner Flasche hast und du machst die oft auf und riecht halt, dann kommt halt neuer Sauerstoff
rein. Das ist nur bei Federweißer so.
Das
ist nämlich die Flaschen offen.
Und wie, da sind die Flaschen offen?
Ja, Federweißer, hast du nie getrunken?
Nee.
Habe ich am Wochenende getrunken in der Eifel.
Und?
Ja, Federweißer heißt, man muss die immer stehend lagern, weil die sonst auslaufen. Die sind offen. Der hat am Anfang 2%. Und dann, wenn man den länger stehen lässt, dann bis zu 12.
Also der hat keinen Deckel?
Der hat einen Deckel, aber ist nicht dicht.
Ah, okay.
Ja. Wenn du hinlegst in deinem Kofferraum, dann brauchst du keinen Duftbaum mehr.
Ah, ist ja so eine Win-Win-Situation vielleicht.
Für alle Beteiligten.
Genau.
Ja, und vor allen Dingen, du brauchst auch keine Anti-Rutschmatte mehr, weil es klebt dann.
Ah, okay. Ist das so ein süßer Wein?
Der schmeckt echt wie Traubensaft und ein ganz bisschen Alkohol, wenn man ihn frisch trinkt halt, ne?
Und warum trinkt man den dann? Also ich meine, da kann ich auch Traubensaft mit Wodka mischen.
Der schmeckt geil. Ich liebe den.
Okay.
Nein, ich liebe den nicht, aber ich mag den.
Okay.
Ich mag den. Ja. Also ich habe den so mitgetrunken, so. Ich finde, der geht ganz gut. Also es ist echt, das ist quasi fast schon Durstlöscher. Oh, das ist eine Alki-Aussage, ne? Federweißer als Durstlöscher. Ja. Aber ja, schon, ja, doch.
Geht schon, ne? Ja.
Doch.
Genau, und das ist halt bei Eiler sehr prägnant, dass die sehr rauchig sind, weil die haben halt viel Torf. Mittlerweile ist das so, dass das auch über Holzkohle noch getrocknet wird, das einmal ein bisschen günstiger ist, aber die haben immer noch, ein gewisser Teil davon wird immer noch über Torf getrocknet, damit einfach dieser Destilleriecharakter erhalten bleibt.
Ja.
Genau, und so kommt quasi der Rauch da rein. Ich finde das da ganz interessant, dass es auch diesen Destillationsprozess überlebt, und initial hat das Ding, glaube ich, also wenn es sozusagen dieses Bier hat, hat eher so einen Rauchcharakter von, sagen wir mal so, 80, 90 ppm, glaube ich. Und dann durch den Destillerieprozess wird halt irgendwie, geht auf jeden Fall was verloren. Erst geht nicht alles mit. Und durch den Reifungsprozess halt irgendwie noch ein bisschen mehr. Aber das ist halt so ein bisschen, also falls das mir irgendjemand hört, so 40 bis 50 ppm und man mag keine rauchigen Whiskys, ist das auf jeden Fall schon eine Nummer zu hoch.
Mhm.
Da sollte man lieber vielleicht ein bisschen nach unten gehen.
Mhm.
Genau, so.
So viel zum Laphroaig 10, oder was?
Ich guck mal hier auf meinen schlauen Zettel, was ich da sonst noch so habe. Ach so, genau, eine Sache noch, die ich beim letzten Mal ein bisschen erzählt. Und zwar bin ich nicht so der Freund von Whisky, der so hohe Volumenprozent hat. Der hat jetzt 40, habe ich mir aufgeschrieben. Steht hier, glaube ich, auch irgendwo. Genau, 40 ist also gerade noch drin, an der untersten Grenze. Weil durch diesen, wenn der Alkohol sehr hoch ist und man schmeckt diesen Alkoholgeschmack, oder der ist ja prägnant, dieser Geschmack, dann finde ich, kommt der Rest so ein bisschen, fällt so ein bisschen runter. Da muss man irgendwie mit Wasser und so dazugehen. Das geht natürlich auch, ja, das funktioniert alles. Aber so vom Prinzip her finde ich das, also mag ich Whisky lieber, der nicht so hohe Prozentanzahl hat, weil dann der Rest von dem Whisky, was da drin ist, mehr zur Geltung kommt. Zumindest ist das für mich so. Und deswegen passt der eigentlich ganz gut da rein.
Wonach schmeckt denn der? Wie würdest du das beschreiben?
Also, das führt mich, also, habe ich mir auch noch aufgeschrieben.
Oder sollen wir das gleich beim Trinken?
Nee, wir können das mal, wir machen das gleich mal beim Trinken, weil da habe ich nämlich noch mal ein bisschen so ein, zwei Fragen zu. Oder, also, was heißt aber so, Überlegungen dazu, die man hier vielleicht ein bisschen teilen könnte. Vielleicht noch mal ein bisschen, was habe ich hier noch? Genau. Also, das ist jetzt ein bisschen snoppy, aber diese Pot Stills, also man hat quasi unten so einen Bottich, da wird halt dieser Biersud reingekippt, dann wird da drunter ein Feuer gemacht und das verdampft halt, ja, und dann zieht halt der Alkohol irgendwie nach oben weg. Und diese Apparatur nennt man Pot Still. Und bei Laphroaig ist das so, dass die sehr eingeschnürt sind. Also ich habe quasi wie so einen Ballon, der in der Mitte so zusammengedrückt wird, sag ich mal. Und dadurch, ich bin da jetzt kein Fachmann, aber dadurch wird der Alkohol zum Beispiel relativ weich. Der ist nicht so, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, weil das ist ja quasi eine Flüssigkeit, ja, wie kann die nicht weich sein? Aber da schmeckt man ein bisschen, also der Alkohol ist ein bisschen angenehmer, würde ich sagen.
Mhm.
Und da können wir gleich mal gucken, ob du das auch so siehst.
Mhm. Ja, bin ich gespannt.
Weil diese Potstills, da haben also die ganzen Oberprofis sagen sogar, da schmeckst du jede kleine Delle raus. Und sobald da eine Delle irgendwie drin ist, schmeckt er gleich irgendwie ganz anders, weil da diese Alkohole da irgendwie anders kondensieren, wieder zurücklaufen. Und es ist die total abgefahrene Wissenschaft. Vielleicht hat, wenn wir Nico mal einladen, vielleicht kann er da mehr zu erzählen. Das wäre ganz interessant, weil ich da, also bin da in dem nicht so drin. Und das wiederum finde ich bei dem Lafroig auch ganz gut, dass der auf der einen Seite rauchig ist, was ich sehr mag, aber auch nicht diese harte Alkoholnote irgendwie hat.
Mhm.
Und das finde ich, gefällt mir also sehr gut. Und deswegen habe ich den jetzt hier mitgebracht, weil Lafroig eigentlich sehr, also ich mag den Whisky, den sie produzieren, relativ gerne. Vielleicht eine Sache noch zu diesen Eiler-Geschichten. Ja, eigentlich habe ich schon alles erzählt.
Mhm.
Nee, gut, ich glaube, ich bin fertig mit meinem kleinen Vortrag.
Ja, hier. Ich habe jetzt auch Bock gleich auf den Whisky, auf den Lafroig 10.
Genau, ich kann so ein bisschen was über Lafroig erzählen, aber es ist alles nicht so interessant. also über die Destillerie, ne? Achso, da fange ich mal eine Frage zu. Und zwar habe ich ein Video rausgesucht.
Mhm.
Wo diese Lafroig-Distillerie, also kannst du bestimmt in die Shownotes packen, wo diese Lafroig-Distillerie besucht wird.
Mhm.
Und jetzt weiß ich natürlich...
Wo ist denn? Ist sie in Dufton?
Nee, die ist auf Isla.
Ach so, hast du ja gesagt.
Genau, sorry. Das ist, ich weiß nicht, wie das Städtchen da heißt.
Eine Insel.
Ja, aber das also wird ja wie ein Dorf sein oder so, wie das da ist. Und wenn du, jetzt weiß ich natürlich den Whisky, den wir gleich trinken, und da weiß ich, dass du da schon warst bei dieser Destillerie, hat sich, und deswegen weiß ich auch, dass du schon mal eine besucht hast, ich übrigens auch schon mal eine besucht, ist mir heute aufgefallen.
Destillerie?
Ja doch, eine Destillerie. Aber,
ja.
aber keine große, sondern irgendwie so.
Oh, ich habe schon viele besucht. Du wirst dich wundern.
Okay, wie hat sich nach dem Destilleriebesuch deine Beziehung zu diesem Whisky, der hergestellt wurde, geändert?
Total. Kann ich sofort darauf antworten, total. Finde ich ganz krass. Zum Beispiel habe ich mich damals so gefreut, als ich das erste Mal dann nach meiner, ich habe eine Schottland-Tour gemacht, bin einmal das ganze Land gefahren und habe dann auch...
Fahrrad?
Nee, auch nicht mit dem Motorrad tatsächlich, sondern damals mit dem Camper.
Ah, okay.
Das war natürlich auch viel besser, weil man dann direkt, man darf bei vielen Destillerien direkt campen. Nach dem Tasting. Und ist auch bitter nötig. Als ich dann das erste Mal Abelur im Supermarkt gesehen habe und Glenfarclas. Das habe ich so gefeiert. Inzwischen weiß ich, dass es einfach auch, dass die ganz schön unterwegs sind so. Also die verkaufen gut überall hin und so, die kriegst du öfter. Aber das ist zwar kein Glenfiddich, aber das ist halt schon weit verbreitet. Da habe ich mich so gefreut und da musste ich immer dran zurückdenken, wie ich mit den Menschen dort gesprochen habe und wie ich mir das alles angeschaut habe und wie, das muss man auch sagen, persönlich das läuft. Selbst bei Glenfiddich übrigens ist da echt noch viel Liebe zum Detail.
Ja, kann ich mir vorstellen, weil natürlich, also natürlich ist Glenfiddich eine große Marke, ja.
Also die größte.
Aber der Laden ist ja jetzt nicht so groß, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, aber schon sehr groß.
Aber schon sehr groß, also für eine Destillerie wahrscheinlich schon sehr groß, aber jetzt, ne, so. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist das so ein bisschen eine Analogie zu dem, was wir letztes Mal hatten. So Kundenbindung ist halt bei Whisky irgendwie gefühlt auch sehr wichtig.
Ja.
Weil es ja schon die ganzen Obersnobs gibt, die da irgendwie, das ist nicht abwertend gemeint, das ist eine Tatsachenfeststellung.
Ich glaube, Fry redet gerade über mich.
Nee, das wollte ich damit nicht sagen. Die halt sich genau damit beschäftigen, die das genau auseinander destillieren, die genau sagen, was schmeckt das, was schmeckt da drin nicht. Achso, das ist eine andere Frage. Wie ist die Zusammensetzung? Wie viel Prozent eurer gemälzten Gerste für einen Scotch kauft ihr, für einen Single Malt kauft ihr ein, was nicht und so. Und da würde ich sagen, ist Kundenbindung halt irgendwie wichtiger als jetzt beim Rewe.
Ja, ja.
Genau. Und meine Frage zieht in die Richtung. Hier hatten wir das noch nicht, aber wir hatten das schon mal, glaube ich, an anderer Stelle. Ich kann es aber vielleicht ein bisschen vollständiger machen. Wenn man so Whisky kauft Und dann steht da manchmal bei, okay, schmeckt nach was weiß ich, Orangen, Zitronen, Minze, alten Schuhsohlen, weiß der Geist für ein Kram.
Ja, verbrannten Bananenschalen.
Genau, zum Beispiel. Wie, ich würde sagen, wenn man das alles nicht schmeckt, sondern schmeckt was anderes, oder man steckt quasi nur 50% von den Termen, die hier genannt wurden, ist das kein Manko an, du kennst dich gar nicht aus, du hast gar keine Ahnung. Sondern ich würde sagen, du schmeckst halt das, was du schmeckst. Und wenn du das magst, dann magst du das. Und wenn du das nicht magst, dann magst du das halt eben nicht. Das ist halt einfach so. Wie bewertest du diese, ich schmeck da gar nicht alles raus, Situation? Würdest du auch sagen, das ist völlig okay? Oder würdest du sagen, du bist ja des Whiskys nicht wert, den du hier trinkst? Weil du kannst es ja gar nicht vollständig genießen.
Ich verweise hier schon mal auf die Folge, die wir mit Nico machen, demnächst. Unter dem Motto Stop Whisky Sexism, wo wir unter anderem halt auch über Whisky-Nazis reden, die immer nur sagen, so und nicht anders und du nicht und nur du und so. Finde ich total bescheuert und hat dafür gesorgt, dass Whisky jahrzehntelang so ein komisches Image hatte. So wie Golf spielen übrigens auch. Inzwischen spielen ja viele Leute Golf, hat ja immer so ein super eingestopptes Ding gehabt. Macht aber, kann richtig Spaß machen, Golf spielen, wenn man diese ganze Etikette da mal entfernt und sich einfach nur darauf konzentriert, dass es witzig ist, mit dem Schläger einen Ball wegzukloppen. So. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und Whisky trinken macht einfach Spaß.
Ich hab mal, also Minigolf habe ich auch schon mal gespielt, aber dieses, wo du so auf dem Feld bist und Golf spielst ohne diesen ganzen speziellen englischen Rasen und so.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das heißt.
Free Golf.
Kann sein, mich hat das jetzt persönlich nicht so angefixt, muss ich sagen.
Ja, das ist auch nicht der Punkt. Aber der Punkt ist ja der, dass
Golf lange Zeit so ein Snoppy-Image hatte.
Ja, und Whisky auch und also das war jetzt ja nur eine Analogie. Mhm. Also Whisky war ja jahrzehntelang wirklich sehr, hat ein sehr eingestaubtes Image gehabt. Und inzwischen ist es ja selbst in Deutschland super hyped. So. Also der Hype klingt ja fast schon wieder ein bisschen ab, weil die letzten Jahre war das ja so krass. Fand ich übrigens sehr, sehr cool von dem Typen, mit dem wir das Tasting zusammen gemacht haben vor ein paar Wochen, der auch so locker immer rangegangen ist, der auch immer gesagt hat, so, das kann man da schmecken. Muss, aber vielleicht schmeckt dir was ganz anderes.
Dieses Blind-Tasting?
Ja.
Das war vor Monaten.
Vor Jahren war das. Vor Jahren.
Nee, soweit noch nicht. Es war noch dieses Jahr, aber okay. Ich habe jetzt gerade zurück und dachte so, Juni habe ich gar kein Testing gemacht.
Naja. Okay. Also, das fand ich immer gut, dass der von vornherein immer gesagt hat, so, ja, so, das sagen die, was man da schmeckt, das schmeckt er und, aber vielleicht schmeckt er was ganz anderes, sag doch mal und so. Und deswegen übrigens, ihr habt bestimmt eben gedacht, so, wie dumm ist Howie eigentlich, dass der jetzt sagt, so, ja, krass, dass das Rauchige von Rauch kommt, ne? Ganz ehrlich, voll viele Dinge, die man aus dem Whisky schmeckt, die haben damit oft gar nichts zu tun. Das sind dann so komische Reifeprozesse und so, die entwickeln sich in Richtung. Natürlich sind da keine Bananenschalen drin, hoffe ich jedenfalls.
Nee, nicht, aber sind ja zum Beispiel, also deswegen ist ja auch, wenn du diese Fässer hast und die so austoastest und dann werden nochmal so irgendwelche komischen Zuckeraromen, die in dem Holz drinne sind, irgendwie aktiviert, herausgekitzelt, was egal ist für ein Kram und durch die additive Reifung wandern die da halt einfach rein.
Ja,
so,
ja eben. Ne?
Und genau, also ich würde cool, dass es darüber eine Folge gibt, finde ich super, weil ich glaube auch so ein bisschen, dass Leute, die anfangen und die das nicht alles diesen krassen Kram da rausschmecken und sagen so, eigentlich schmeckt das nur nach Terpentin, die, und man sitzt dann davor und denkt so, was, wie kannst du das denn sagen, oder geht da gar nicht, und das hier, ne, 80 Euro die Flasche, bla, dass man dann irgendwie sagt, oder dass man Leuten dann auch irgendwie die Möglichkeit nimmt, sich mehr damit zu befassen.
Ja.
Weil es gibt halt so viele verschiedene Distillerie-Charakter, so viele verschiedene Whiskys mit Zeug drin, hast du nicht gesehen. Und dass man da irgendwie vielleicht ein bisschen offener rangehen sollte. Also klar, wenn man den ganzen Oberpros zusammen
trinkt. So wie mit Wein auch übrigens.
Boah,
du bist nicht so Weintrinker.
Ich trinke halt nur Wein, weil es halt, also, ja, ich habe
mich ich habe hier so ein Buch stehen, das heißt Wine, Just a Drink. Und ich finde, es ist einfach eine ganz gesunde Herangehensweise. Ne? So.
Mhm.
Ey, nehmt euch mal die Angst und so.
Ja.
Und ich war, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit zu labern. Jetzt kommt ja mein Whisky noch. Ich war vorletzte Woche in einem Sterne-Restaurant. Da erzähle ich nochmal an anderer Stelle. Sprich mich mal drauf an. Und auch da wird einem immer mehr die Angst vorgenommen. Weil ich bin da mit Turnschuhen hin und mit so, ganz normal. So. Und das war sehr, 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 sehr nice. Jetzt, aber da an anderer Stelle mehr. Jetzt stoßen wir mal eben an. Das ist jetzt mein Whisky, weil der nicht so rauchig ist, ihr habt es gehört. Ich habe schon ein paar Mal dran gerochen, ich finde den Geruch schon Wahnsinn. Also, wer mich jetzt schon länger hört, wer mir schon länger zuhört, weiß, Der Howie hat wahrscheinlich keinen Iren, der hat wahrscheinlich keinen Schotten. Der hat wahrscheinlich einen Japaner oder, von dem habe ich halt schon viel zu oft erzählt, seinen geliebten Harzer Whisky. Käse. Schön Harz 4 Whisky. Nee, dafür ist er zu teuer. Boah, lecker. Also, ich habe einen Whisky aus dem Harz, der wird dort destilleriert und ich will kurz was dazu erzählen.
Heißt es nicht destilliert? Nicht destilleriert?
Ja, ich habe mich versprochen.
Okay.
Du kleiner Arsch. Schön, der freut sich immer, wenn er den Deutschlehrer verbessern kann. Ne? Ja, ja, also, die Familie Buchholz, die hat im schönen Zorge schon seit 1000 Jahren eine Obstbrennerei, Liköre und Obstler. Und dann haben die seit 1985 haben sie die, also noch nicht so lange. Aber 2002 kamen sie dann auf die Idee, aus einer Liebe zum Whisky selber zu Whisky herzustellen, zu destillieren. Und der Herr Buchholz hat versucht, sich das immer mehr anzueignen, weil er schon lange Whisky geliebt hat und hat dann so eine Art Praktikum auch gemacht, eine ganz lange Zeit, ich meine sogar, das waren sogar 1-3 Jahre, die er in Schottland war und sich da hat die Moves zeigen lassen und so ein paar Tricks und so und hatte auch so eine Art Diplom gemacht, ich weiß nicht genau, wie das genau heißt, Whisky Distillery Diplom, keine Ahnung. Und das machen sie also jetzt seit 2002, haben sich dafür extra neue Kessel anfertigen lassen, sehr, sehr fein, Messing, sehr bestimmt unfassbar teuer, die übrigens vor Ort auch mit Harzer Holz befeuert werden. Das ist schon mal sehr spannend, denn sie versuchen wirklich, einen lokalen Whisky daraus zu machen. Alles, auch zum Beispiel das Getreide, das da drin ist, kommt aus dem Harz und sie versuchen, alles Mögliche bis hin zu den Etiketten aus dem Harz regional zu organisieren. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr cool. Und dadurch kriegt natürlich immer, wenn ein Whisky, du hast am Anfang angesprochen, nicht so mainstreamy gemacht wird, indem er geblendet wird oder durch ein Team überwacht wird, kriegt man natürlich eine große Range und also an Geschmack und an Nuancen. Und bei dem Whisky, den wir jetzt hier stehen haben, das ist einer, den kann man auch nur dort kaufen. Und zwar der berühmteste eigentlich von Glenelg oder der Hauptwhisky, das ist der also die heißen ja gar nicht mehr so, das habe ich noch gar nicht gesehen.
Elsburn heißen die jetzt, oder?
Die heißen jetzt Elsburn, dazu gleich. Der heißt The Journey und das hier ist der The Journey Distillers Cut, weil die gemerkt haben, die haben ein Fass aufgemacht und haben gemerkt, Alter, der ist ja viel besser geworden als die anderen. Den verzocken wir als besonderen, der ist ein bisschen teurer natürlich noch und den verzocken wir hier in der Distillerie direkt.
Teurer, also jetzt irgendwie, sprechen wir jetzt über 100 Euro die Flasche oder eher so über 80?
Also der kostet, glaube ich, normalerweise so 45 Euro und der kostet jetzt irgendwie 55, ein Zehner mehr oder so.
Das geht ja.
Ich habe aber vor Ort beide nacheinander probiert und man schmeckt es wirklich krass und ich liebe den wirklich. Und Fry, du darfst dich hier sehr geherzt fühlen von mir, denn das sowieso, ne? Und der geht langsam zu Neige und ich gönne dir hier wirklich einen meiner letzten und den kriegt man halt auch nicht wieder, der ist sold out, den gibt's auch nicht wieder.
Aber es gibt ja wahrscheinlich nochmal einen neuen Distillers Cut.
Ja.
Also ist eigentlich,
irgendwann gibt es auch mal wieder einen neuen Ronaldo, aber das kann dauern. Verstehst du? Also ich war noch nicht ganz fertig. Die haben auf jeden Fall dann angefangen, diesen Whisky zu machen und immer mehr hat der Sohn das dann übernommen, der Lütje. Und ich war halt dann da, ich bin da mit dem Basti dahin gefahren, da haben wir uns extra eingemietet im Harz für 3 Tage und haben das natürlich mit einer schönen Harztour verbunden. Ihr wisst ja, ich liebe den Harz sowieso. Und jetzt sage ich auch wieder weil ich kurz überlegen muss. Wir waren dann am zweiten Tag, hatten wir dann einen Führungstermin da in der Distillerie und das war einfach cool, das kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Im Moment geht das nicht wegen Corona, aber das kann ich euch sehr empfehlen. Wir wurden da sehr persönlich rumgeführt mit so 10 Leuten. Ich fand ihn schon ein bisschen komisch. Der war schon so ein bisschen merkwürdig, der Typ, finde ich. Und zwar in Bezug auf, ja, weiß ich nicht, der hat schon so ein bisschen auf Landlord gemacht. So, ich fand's, ich weiß es nicht, vielleicht stelle ich mich auch an, vielleicht bin ich auch selber ein bisschen, ich bin sowieso ein bisschen komisch, das sowieso. Aber ich weiß nicht, also, aber gut,
sei es. Ganz kurz, der alte Besitzer oder der?
Nee, der Jüngere, der Sohn. Okay, okay. Sei es ihm gegönnt, ne, er ist nun mal auch ein cooler, er hat einen coolen Laden da und man könnte alles angucken, es ist eine ganz kleine Geschichte, also sie machen irgendwie im Jahr so viel wie ungefähr Glenfiddich am Tag, trotzdem machen sie eine ganze Menge und sie arbeiten sehr präzise, jedes Etikett auf jeder Flasche wird per Hand aufgeklebt, ne? Und wenn irgendwo der kleinste Fehler ist, sei das Etikett nur so um 1 Millimeter schief, da wird die zurückgegeben und dann wird das alles nochmal neu gemacht.
Würdest du, also ich würde sagen, also das hat schon, ne, dieser Baumharzgeruch oder auch dieser Vanillegeruch, ja. Das schon ist schon,
genau,
so ein
Vanille,
Charakter irgendwie.
Vanille, ne?
So
ein bisschen, ist sehr dominant,
finde, genau, ich. Genau, und auch so ein bisschen, man geht irgendwie in den Wald, so, wo die ganzen harzigen Bäume sind, und man nimmt da einmal so einen tiefen Zug von sowas, an sowas fühle ich mich erinnert. Würdest du sagen, du würdest das rausschmecken aus einem Pool von, ja, Whiskys, der nicht sozusagen.
Ja, ich würde sagen, ja, weil ich den schon echt viel getrunken habe. Den Faktor haben wir eben auch außen vor gelassen, ne? Weil du sagst, Lafroig würdest du erkennen, naja, aber du hast auch schon sehr viel Lafroig probiert in deinem Leben. Das ist halt so ein Thema. Ich glaube schon. Und du wirst mir vielleicht zustimmen, und wir werden es gleich mit dem Lafroig im Vergleich auch schmecken, der, ich finde, unter Berücksichtigung, dass das hier halt ein Whisky ist, dass das hier halt ein Single Malt Whisky ist, schmeckt er fast schon ein bisschen likörig, oder?
Also ich würde eher sagen, er schmeckt wie Bourbon. Mhm. Also ich habe, wenn ich mich an den, nicht unbedingt an den Maker's 46 erinnere, sondern an den Maker's Mark, das ist quasi eine sehr wilde Destillerie anderer Bourbon, da fühle ich mich ein bisschen mehr dran erinnert, dass. Und ungeachtet dessen haut das vielleicht auch ein bisschen die Kerbe auf meiner Frage. Weil wenn du zum Beispiel auch Bourbon hier stehen hast oder so, könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, das herauszufinden. Weil der ist doch eher, sagen wir mal, wie so ein, ja, so ein Bourbon-lastigen Geschmack hat.
Ja.
So. Genau. Und von daher, ich finde den auch richtig gut. Ich hatte den auch mal meiner, ich hatte nicht die Distillers Cut. Ja. Weißt du eigentlich, Distillers Cut ist das so ein, wir haben einfach nur ein spezielles Fass, und das vermarkten wir jetzt irgendwie woanders, weil ich könnte das ja auch irgendwie Fu oder Fahrer nennen. Oder was hat das sozusagen mit diesem Distillers
Cut, also,
mit diesem
Namen? Ich bin mir nicht ganz sicher, wir können ja auch Nico nochmal fragen. Ich glaube, Distillers Cut heißt immer, dass man den nur da kaufen kann, glaube ich. Mhm. Ich wollte noch was zum Namen kurz sagen, der hieß früher Glen Ells. Die Flasche, die hier steht, da steht auch noch Glen Ells drauf. Glen, weil das eben, ne, weil, ich glaube, Glen heißt Fluss, kann das sein?
Oh, das weiß ich nicht.
Ja, Glen heißt Fluss, und das ist in der Regel der Fluss, aus dem das Wasser kommt zum Whisky machen. Zum Beispiel Glenfiddich, da fließt auch wirklich die Fiddich. Oder der Fiddich, nee, der Fiddich, das ist ein Bach. Und da ist es auch so, die Else fließt nämlich da. Und dann hat aber die Whisky Association Scotland geklagt, und das ging ganz schön lange hin und her, und die haben am Ende aufgegeben oder verloren. Ich glaube, sie haben aufgegeben, weil das ging bei mehreren Distanzen, und das ist einfach ja irgendwann sauteuer.
Mit diesem Glen-Ding, ne? Das war
ja, so ein bisschen, ja, deren. Und jetzt dürfen sie es nicht mehr Glen Ells nennen. Das heißt, das ist hier wirklich eine der letzten Flaschen. Und ich habe noch zwei am Start. Darf ich das schon mal sagen? Und die habe ich für ein ganz besonderes Event reserviert. Aber ich sage nicht, welches das ist.
Jetzt hast du es aber schon verraten. Das Event, was hier nach stattfindet, wenn wir noch die zwei Flaschen, wir noch wegtöten.
Ja, genau, so, genau.
Richtig ein voll.
Ja, ja, ja. Also ihr könnt es euch denken, wenn ihr schon länger unseren Podcast hört, welches Event das ist, für die ich die
Weihnachten
zurückgelegt habe. Für Weihnachten, man kennt es, Weihnachten, Christi Geburt, da wird ein schöner Glen Ells getrunken. Nee, die
heißen. Ist Christus gar nicht an Weihnachten geboren.
Die heißen jetzt, wie heißen die jetzt nochmal? Burn?
Ellsburn.
Ellsburn, meine ich, ja, genau, Ellsburn. Ja, ich finde den neuen Namen nicht so geil, aber mich fragt ja auch keiner.
Ja, vor allen Dingen ist halt der Inhalt das Wichtige, ne? Ich finde, also Lafroig, ne? Der wird komischer geschrieben und noch komischer ausgesprochen.
Für Deutsche unsäglich.
Ja, irgendwie heißt auch, glaube ich, sowas wie Senke oder breiter Bach oder irgendwie sowas. Aus angelisches Wort. Puh, tja.
Ja.
Eine Sache habe ich noch bei Lafroig vergessen, habe ich gerade entdeckt. Und zwar gibt es, ich weiß gar nicht, ob das überall so ist, bei jedem Lafroig, aber ich habe hier so ein kleines Zettelchen dazu gekriegt. Und zwar kann man quasi auf dem Grundstück von Lafroig so ein Squarefoot sich holen. Kann man kaufen.
Cool.
So wie quasi, ja, Squarefoot auf dem Mond.
Wie so ein Stolperstein.
Ja, genau, nur halt ohne Stein, sondern ist das ein Stück Wiese. Da kannst du auch, glaube ich, so ein Fähnchen reinmachen mit deinem Namen, ist dann drin, das gehört dann irgendwie dir.
Das ist dann dein Land?
Das ist dann dein Land, genau.
Weil das Interessante ist ja, wenn man ein gewissen Landteil Schottlands besitzt, darf man sich ja Lord nennen.
Aber ich glaube, Squarefoot haut da nicht zu. Da müsst ihr schon relativ viele Squarefoots sammeln und viele Lafroigs trinken, damit das geht. Genau, guck das mal rein. Das finde ich, ist halt so ein Marketing-Gag, ne? Machen wir uns nichts vor. So, aber ich finde das irgendwie ein bisschen eine
witzige Idee. Aber den gibt es dann wirklich.
Genau, den gibt es dann wirklich. Das ist wirklich ein echtes Stück Land. Ja, das wird auch für dich bemäht. Oder da laufen Schafe drauf rum oder irgendwelches Rotwild oder so, keine Ahnung.
Ist das ein Abo oder einmalig?
Das einmalig. Und wenn du halt stirbst, dann fällt das wieder zurück an Lafroig, und dann kann das jeder, ist das quasi wieder frei.
Und wie teuer ist das?
Boah, das weiß ich, glaube ich, gar nicht. So 40 € vielleicht oder so.
Das geht ja.
Ja.
Das, aber es ist ein cooles Geschenk, finde ich.
Genau.
Cooles Geschenk, so. Ja. Ich schenke dir so einen Quadratmeter Lafroig.
Ja. Habe ich, finde ich persönlich jetzt irgendwie Quatsch, weil ich finde dieses Konzept Landbesitz ein bisschen merkwürdig. Aber
naja, wenn du dann so wirklich mal da bist, ist schon witzig, wenn du da auf deinen Meter gehst. Kannst sagen, ich kann hier machen, was ich will. Ich ziehe mich jetzt hier aus, Bitches.
Genau. Ich mache jetzt hier mal eine Währung und meinen einen Pass.
Ein ganz kleines Zelt baue ich hier auf.
Ein Squarefoot-Zelt. Das ist halt super hoch, aber halt total schmal. Genau. Ja, ich finde diesen Elspern, ich habe einen Kumpel von mir, hat den auch. Und der hat auch diesen, ich weiß gar nicht, ob das bei dem auch so ist, dass der hat das auch in seiner Holzverpackung irgendwie so richtig edel und schicki und lalala und so.
Ah, wenn das mal nicht der teure ist, der heißt,
warte mal. Das kann sein, der ist auf jeden Fall ein bisschen teurer.
Oder ich kann dir sagen, ich habe es mir natürlich aufgeschrieben, ich bin ja mal unfassbar gut vorbereitet, warte. Oh, ich weiß es doch nicht.
Gut, macht ja nichts. Auf jeden Fall würdest du sagen, dass das ein Whisky ist, den du einem Anfänger oder einem Neuling, Anfänger klingt irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber so einem Neuling kredenzen würdest?
Ja, ich glaube schon. Ich finde ihn nämlich relativ mild für einen Whisky.
Mhm.
Findest du nicht? Doch, ne?
Er hat allerdings nicht diesen typischen Whisky-Geschmack, ne?
Ja, genau.
Er hat so ein bisschen dieses, also im Abgang so ein bisschen so leichte metallische irgendwie so ein bisschen und ne, vom Geruch her oder vom
Geschmack. Ja, ich finde die Süße krass. Ich finde die Süße krass.
Irgendwie. Genau.
Ich finde den, doch, ich finde den wirklich, also no front gegenüber Burn Els, im Gegenteil, ist ja mein Lieblingswhisky,
hab
ich ja gesagt. Els Burn, Gott, ey, ich sag immer noch Glen Els, ne? No front, aber das ist halt kein krasser Whisky, sondern das ist einfach ein leckerer Whisky. Lieb den. Aber die Japaner sind auch nicht krasser.
Was ist denn für dich ein richtig krasser Whisky?
Den wir jetzt trinken.
Der ist richtig krass.
Hab hier schon neue Gläser hingestellt, mein Freund.
Echt? Oh, das aber nicht, danke, das ist für
mich. Ja, wir trinken ja nicht aus dem gleichen Glas, ne?
Nee. Okay, finde ich super. Ich finde auch bei dieser Lafroig-Flasche, ganz schön viele Fs da drin, ne? Das ist so eine grüne Flasche, ja, wie bei so einer Becks-Flasche. Und ich finde, das hat nochmal, unterstreicht nochmal so ein bisschen diesen medizinischen Charakter irgendwie. Also diese Glen Els-Flasche ist halt durchsichtig, wie man das kennt. So eine Whisky-Flasche halt. Und das hier sieht so ein bisschen aus wie diesem alten Tante-Crema-Laden, wo man auch so Medis gekriegt hat.
Macht eigentlich Sonne dem was aus? Hat das einen Sinn oder ist das wirklich einfach nur Marketing?
Also
da müssen wir ja braune Flaschen nehmen eigentlich.
Genau, das ist auf jeden Fall so, dass du, also gefärbte Flaschen filtern bis zu einem gewissen Grad dieses UV-Licht raus, das halt in die Flüssigkeit hier drin ist, eindringen würde und da irgendwie was verändern.
Boah, was ein Unterschied.
Ja, schon krass, ne? Oh, der zieht die Schuhe aus. Und deswegen könnte ich mir das schon vorstellen, dass das, dass so eine so gefärbte Flaschen halt schon dafür sind, dass sie die Flüssigkeit ein bisschen mehr vor der Sonneneinstrahlung schützen. Ich glaube, braun noch mehr als grün. Aber so. Vielleicht.
Du wolltest mich doch an irgendwas noch erinnern, als wenn ich meinen vorstelle, oder? Was war das nochmal? Oder war das das mit dem Namen?
Na, das weiß ich gar nicht mehr, ob das mit dem Namen war.
Das war sehr schlimm.
Können wir nochmal zurückspulen?
Das machen wir nicht. Ist nicht authentisch. Was war denn das nochmal?
War das mit Amazon?
Ah ja, genau. Genau, das war das. Und zwar hat mir nämlich der Herr Buchholz, also der junge Buchholz, der wurde dann halt immer, der hat immer erzählt, also er wurde dann nochmal gefragt so, ja, da waren dann so ein paar Fanboys, ne? Also ich bin ja auch Fanboy, aber ich fand ihn als Typen jetzt so mittel. Aber ich fand den Whisky, bin ich Fanboy, ne? Ja, so riecht der, ne? Und dann wurde er gefragt, ja,
Flaschen,
sagen Sie mal, was trinken Sie denn so privat sonst für Whisky, wenn es nicht Ihr eigener ist, ne? Und er so, ja, den und den, ich habe mir jetzt erst den gegönnt und so. Und dann kam man in so ein tolles Fachsimpelgespräch. Ach so, ja, den habe ich auch und so. Und dann war die Frage, ja, und haben Sie da irgendwie so Connections zu den Destillerien, kriegen sie die günstiger oder kriegen sie exklusive Dinge? Und er so, nö, ich bestelle mir die immer bei Amazon. Fand ich wie geil, dass er die da auch bestellt. Ja, weil Amazon ist zwar kein geiler Laden, sollte man nicht unterstützen, aber die Whisky-Angebote sind manchmal saugut. Saugut. Und dann mache ich das auch manchmal. Sag ich euch, wie es ist. Was soll ich jetzt hier lügen?
Nee, du musst einfach, ne, ist, also.
Ja. Ich versuche das zu reduzieren. Ja. Das ist doch schon mal gut. So wie Fleisch.
Ja, finde ich super. Ja.
Ne? Also genau. Maximal 10 Würstchen esse ich am Stück.
Okay.
Spaß.
Ich trinke auch maximal 10 Whisky die Woche, weil es irgendwann ist mal die Grenze erreicht, ne?
Ja. So, jetzt haben wir den Lafroig in der Hand und damit schließen wir den Podcast nämlich gleich ab. Und ich habe eben schon dran gerochen, er riecht so, als würdest du eine Uhu-Tube aufmachen.
Nee, Uhu riecht noch künstlicher irgendwie. Das riecht mehr
stimmt,
nach.
Stimmt. Ja.
Das riecht mehr nach, man sitzt ja vorm Kamin und macht einmal so auf.
Boah, ist echt eine Katastrophe. Also du würdest den Glen Ells jetzt gar nicht schmecken danach.
Das ist nämlich so ein bisschen das Ding, dass man, weswegen man sagt, okay, rauche erst am Schluss, weil dieser Rauch, auch wenn du schon getrunken hast, das so überdeckt, alles andere, Alter. Das kannst du nur zum Schluss trinken, ne?
Den kannst du auch nicht zum Essen trinken. Da schmeckst du einfach nichts mehr anderes. So wie einen ganz schweren Wein halt oder so, ne? Ja. Also, wo ich den Podcast, den ich gehört habe über den Lovefrog 10, recht gebe, ist der einzige, also er ist sehr komplex auf der Zunge vorne, da sind so viele Geschmäcker drin, aber nach hinten hin nicht so, ne? Und da merkt man dann die ganz hochwertigen Whisky. Ich finde, da hat er recht. Der hat, also, man schmeckt den nicht mehr Minuten später. Der ist dann auch weg, ne? Und wenn du so manche ganz teuren Whiskys hast, die, da denkst du nach irgendwie nächsten Tag noch so, Alter, wer hat mir denn auf die Zunge einen Pelz geklebt?
Ja, ne? Und ich, also, schmeckst du den, also ich würde sagen, man schmeckt diesen weichen Alkohol, auch wenn ich jetzt nicht richtig sagen kann, wie der Geschmack ist, aber, ja, ne? Ja, ja. So ein bisschen, wie hat noch dieser Richter Potter gesagt, ne? Ich sehe Pornografie, weiß ich, dass Pornografie ist, wenn ich es sehe? Und so würde ich das ja auch sagen. Ich würde sagen, ich schmecke weichen Alkohol, oder ich erkenne, dass es weicher Alkohol ist, wenn ich ihn schmecke, so. Würdest du das auch so sehen? Weil der Alkoholgeschmack ist nicht so.
Ich würde sogar, ich würde wirklich, also wirklich aus Überzeugung sagen, ja, ich schmecke das, ja. Okay, ich würde sagen, unsere zweite Folge ist hiermit fertig. Halbe Stunde wurde mal wieder nix, aber so ist es halt. Ich sehe uns schon, ab Folge 5 sind wir bei 3 Stunden.
Ja, halbe Stunde war von vornherein klar, dass das nichts wird. Ne? Ist ja totaler Quatsch.
Ja, Fry, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir, Amateur, hier über Whisky zu sprechen.
Ja,
ich freue mich sau auf die. Du hast mir eben auch schon erzählt, das spoilern wir jetzt noch nicht, dass wir noch wen haben, Gast demnächst. Mal gucken, wann und welche Folge. Ich freue mich drauf einfach.
Ja,
ich freue mich
drauf
auf viele weitere Folgen. Hauptsache ballert und ich sag mal ciao, ciao, Kakao.
Tschö, bitte.
San Francisco. Hauptsache ballert. Jetzt Whiskey Time XXL.